Es ist schon eine ganze Weile her. Da hatten wir im Irgendwasser immer wieder mal so ein bisschen Feedback, Rückmeldungen, die ich per Textnachrichten oder E-Mail bekommen habe und die ich entweder mal vorlesen lassen habe mit einer künstlichen Stimme oder eben selbst gelesen habe oder sinngemäß wiedergegeben habe. Jedenfalls waren das keine Audiobeiträge, so dass ich auch nichts hatte, was ich vielleicht in eine U-Episode mit reinnehmen konnte. Ich habe auch in letzter Zeit wieder vermehrt Textnachrichten bekommen und die kann ich ja nun schlecht in eine U-Episode reinholen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte trotzdem aber gerne darauf eingehen, hier in diesem Irgendwasser. Und ich denke mal, daraus machen wir eine F-Episode. Das ist dann so ein bisschen diese Geschichte von Fragen und Antworten. Es geht nicht gezielt um Fragen und Antworten, mehr so um Feedback, aber das beginnt ja auch mit einem F. Und nach dem Intro fangen wir damit an. Nun hatten wir ja hier in den vergangenen Wochen und Monaten sehr verstärkt den Fokus auf die Mobilität, Orientierung, auf Fertigkeiten etc. im Irgendwasser. Und dazu habe ich natürlich jetzt am meisten Rückmeldungen und Feedback bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr mir Audiobeiträge schickt, das ist natürlich am besten, weil das kann ich dann in den Irgendwasser wieder zurückholen über die U-Episoden. U wie Unterhaltung. Und das ist nicht für Entertainment gedacht, sondern wirklich wie eine zeitversetzte Unterhaltung. Das heißt, ihr erzählt mir was, ich erzähle euch was. Gut, haben wir natürlich bei Textnachrichten so nicht. Und deswegen erstmal ganz pauschal euch ein ganz herzliches Dankeschön für die durchaus vielen Rückmeldungen, aus denen ich entnommen habe, dass euch so insbesondere die Dresden-Folgen natürlich sehr gut gefallen haben. Ich habe auch sehr viel Feedback zu den Aura-Folgen bekommen, aber auch zu den Fertigkeiten und so weiter. Also das heißt, diese Themen, die wir in der letzten Zeit verstärkt im Irgendwas hatten, die haben euch doch schon sehr interessiert und ihr wart dafür sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich mich bei jedem von euch, der mir eine Textnachricht geschickt hat, auch dafür bedankt habe. Das ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit, dass ich mich für Rückmeldungen auch wirklich bedanke, weil ich das nicht als selbstverständlich ansehe. Wenn ich mir so überlege, wie viele Podcasts ich verkonsumiere und wie selten ich dort Rückmeldungen, Feedback hinsende zu den Machern, auch bei Episoden, die mir vielleicht sehr gut gefallen haben, dann rechne ich euch das umso höher an, wenn ihr euch mal dazu aufopfert und mir eine Nachricht schickt, um mir zu sagen, dass ihr etwas vielleicht gut fandet oder ob ihr da vielleicht noch etwas dazu anmerken möchtet. Darauf gehen wir dann nämlich gleich noch ein. Wenn ihr es nur gut fandet und mich gelobt habt oder euch einfach nur mal bedanken wolltet, das kam jetzt vermehrt vor in letzter Zeit, dann habe ich mich hoffentlich, wie gesagt, immer bei euch persönlich auch nochmal bedankt per Antwort. Wenn nicht, bitte meldet euch mal, das wäre mir tatsächlich sehr unangenehm. Und ansonsten hier ganz offiziell auch nochmal ein ganz dickes, fettes Dankeschön für die Rückmeldungen von euch. Ich freue mich darüber, über jede einzelne und bin immer froh, wenn ihr euch zurückmeldet, dass ich so ein bisschen so einen Rückkanal habe und nicht zuletzt euch auch tatsächlich ein bisschen kennenlernen. Es waren auch mal wieder ein paar neue Gesichter einfach mit dabei, Menschen, die ich bisher noch gar nicht kannte. Und das ist immer große Klasse. Ich freue mich da immer richtig drüber. Natürlich mehr, wenn ich euch hören kann, wenn ich auch eure Stimme dazu bekomme. Das heißt, schickt mir gerne Sprachnachrichten. Auch wenn ihr sagt, ich möchte das eigentlich nicht so gerne, dass ich im Irgendwas auftauche, weder namentlich noch irgendwie mit Stimme, dann sagt es einfach dazu, aber ihr könnt mir trotzdem gerne eine Sprachnachricht schicken. Ist mir immer lieber eigentlich als eine Textnachricht und dass ich euch einfach auch mal hören kann. Dann haben wir gleiches Recht für alle, ihr hört mir ja auch die ganze Zeit zu. Also, an der Stelle ganz pauschal herzliches Dankeschön für eure Rückmeldungen, was den Irgendwas betrifft. So, das grobe Thema Mobilität, das hatten wir ja nun zuhauf. Und ihr könnt euch vielleicht an die Sendung erinnern mit meinen Langstock-Favoriten. Hierzu hat sich ein Reha-Lehrer bei mir gemeldet und mir eigentlich bestätigt, was ich schon so angedeutet hatte in der Episode. Dort hatte ich euch erzählt, dass ich meine Langstöcke mir ja selbst gekauft habe, selbst besorgt habe. Ich mir zwar nicht sicher bin, mir aber vorstellen könnte, dass man die Langstöcke tatsächlich so nicht bekommt von der Krankenkasse, dass die eine Schulung voraussetzen. Und das wurde mir von einem Reha-Lehrer auch so bestätigt. Das heißt, der Reha-Lehrer hat in diesem Fall gesagt, er würde keine Langstöcke rausgeben ohne damit verbundene Schulung. Und das macht normalerweise auch die Krankenkasse nicht mit. Das hängt allein schon damit zusammen, dass der Langstock ja ein Verkehrszeichen, ein hochoffizielles ist. Und naja, ich sag mal, wenn wir mit dem Auto fahren wollen, müssen wir einen Führerschein fürs Auto machen. Und wenn wir mit einem Verkehrszeichen durch die Gegend wandeln wollen, dann sollen wir damit auch sicher durch den Straßenverkehr kommen können. Also von daher hier offizielles Update, keine Langstöcke ohne eine entsprechende Schulung, also ein Mobilitäts- und Orientierungstraining. Genau, ob das jetzt bei euch vor Ort ist, ein stationäres oder wie bei mir ein Intensivtraining, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber normalerweise ist es eben so, ich bekomme die Langstöcke erst dann, wenn ich auch das dazugehörende Training bekomme. Hat auch einen weiteren Sinn, wurde mir dann auch so erklärt, dass sich ein Reha-Lehrer normalerweise exakt anschaut, wie ihr mit dem Langstock, mit seinen Langstöcken in dem Fall dann noch, umgeht. Das heißt, wie schnell seid ihr unterwegs, wie schnell lauft ihr, wie gut ist euer Sehrest noch, dass ihr eben laufen könnt, wie pendelt ihr und so weiter und so fort. Wie geht ihr mit dem Langstock um? Und daran variiert sich noch so ein bisschen die Länge. Wenn ihr sehr schnell mit dem Langstock unterwegs seid, könnte ich mir vorstellen, das sage ich jetzt wieder dazu, könnte ich mir vorstellen, dass der Langstock entsprechend sogar ein bisschen länger ausgewählt wird. Ja, jedenfalls Tatsache ist, ich habe euch ja erzählt, so diese Pauschalangabe ist ja diese Achselhöhe. Das stimmt wohl auch, dass die Achselhöhe so erstmal so als grundsätzliche Länge da ist. Und dann passt man das Ganze noch an. Für mich hört es sich so an, als wenn man dann eben entsprechend noch ein bisschen länger nimmt, je nachdem, wie man mit dem Stock umgeht. Das wird also individuell an den Menschen angepasst, der dann anschließend mit dem Langstock unterwegs sein wird. Keine Frage. Es ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Ich habe ihn auch ja so empfunden in Dresden, dass man verschiedenste Langstöcke vor Ort einfach ausprobieren kann. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich nehme das Ding nicht einfach nur in der Hand und renne den Flur einmal eben 3 Meter rauf und runter, sondern ich kann damit den ganzen Tag im Einsatz sein. Und dadurch merkt man natürlich sehr wohl, welcher Langstock gefällt mir persönlich sehr gut, mit welchem Stock komme ich am besten klar und welcher eignet sich vielleicht nicht so gut. Man kann sich ja sogar aussuchen, möchte ich 2 unterschiedliche Langstöcke haben. Das hat immerhin einen Nachteil, nämlich dass man sich immer so ein bisschen umgewöhnen muss. Ich sag mal, ein Langstock ist so ein bisschen wie so ein Paar Pantoffeln. Wenn man das so ein bisschen eingetragen hat, ist das ein bisschen schwierig, tut man sich schwer zu wechseln. Ich bemerke das bei mir auch. Ich muss mich regelrecht dazu so ein bisschen zwingen, wenn ich beispielsweise mit dem Kommende immer unterwegs bin, dass ich dann einfach sage, so jetzt bleibt der Kommende wirklich mal stecken und ich schnapp mir mal meinen Ambutec wieder. Und genauso, wenn ich dann wieder zurückwechseln will. Das heißt, das ist immer so eine Sache, man neigt dann doch dazu, wenn man mit einem Langstock unterwegs ist, dass man den dann halt immer nimmt. Insofern macht es dann natürlich durchaus wieder Sinn, wenn man 2 identische Stöcke nimmt mit 2 identischen Spitzen, sodass man sich nicht eben umgewöhnen muss. Für mich ist es nach wie vor so, okay, ich bin froh, dass ich 2 völlig unterschiedliche Langstöcke genommen habe, aber ich sage, es hat eben auch einen Nachteil, man muss sich umgewöhnen. So, dann haben wir das mit der Länge auch schon mal geklärt. Das heißt, dieses Maß mit der Achselhöhe ist schon mal nicht schlecht, so als Pauschale, sollte aber individuell angepasst werden. Und das kriegt man eigentlich erst hin, wenn man sich anguckt, wie ist derjenige damit unterwegs. Dann wurde mir etwas erzählt von TF25, TF28, TF28XL. Ich vermute, also ich habe es so verstanden, dass es sich wahrscheinlich um die Bezeichnungen bei den Kommende-Stöcken handelt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ging aus der Nachricht nicht so ganz hervor. Wenn das so ist, dann könnte das eben, ja, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass das TF für Telefaltstock als Kürzel dient. Das wäre ja bei dem kommenden der Fall. Da haben wir ja eigentlich einen Fallstock, da nehmen wir oben das letzte Stückchen nochmal um ein Glied komplett herausziehen können und auch wieder individuell natürlich anpassen können. Und das ist einfach eigentlich dazu da, damit wir den Langstock wirklich ganz exakt an unsere Bedürfnisse anpassen können. Das heißt, hier können wir wirklich das Ding ja millimetergenau eigentlich rausziehen und feststellen. Ich habe euch erzählt, ich würde es so für mich jedenfalls nie machen wollen, weil ich es sau unpraktisch finde, bei dem kommenden nämlich. Wenn ich mich beispielsweise in einem Café, Restaurant irgendwo hinsetzen will, dann habe ich keine Lust, mich erstmal eine Minute mit dem Langstock zu beschäftigen. Das muss irgendwie, das müssen so zwei, drei Griffe sein und dann muss das Ding verstaubar sein. Und das ist bei dem kommenden nicht der Fall, wenn ich das alles so mache, wie es gedacht ist. Das heißt, ich müsste hier den Teleteil erstmal reinschieben. Ich muss das erst losdrehen, den Teleteil reinschieben. Dann den Rest zusammenfalten. Dann das Gummi drüber ziehen. Dann den Klettverschluss auftüdeln. Den hat man ja vielleicht ein bisschen ordentlich irgendwie und zugedreht und wieder zugeklettet. Den muss ich erst aufmachen, um zu wegdrehen. Dann wieder um den kompletten Stock drumherum tüdeln und da wieder festsetzen. Und dann kann ich irgendwann diesen Langstock mal weglegen. Das ist mir persönlich viel zu viel Handgriff. Das will ich nicht. Und ich habe das jedenfalls so von anderen auch so gehört, die das so nicht machen. Sondern ein Langstock, der muss eben innerhalb von einzelnen Sekunden muss der verstaubar sein. Und deswegen würde ich immer darauf achten, dass der Langstock so lang ist, in der Länge, wie ich den gebrauchen kann, ohne dass ich das Telestück rausgezogen habe. Und das Telestück würde ich nur dafür benutzen, wenn mal besondere Situationen herrschen. Was kann denn das zum Beispiel sein? Ich hatte solch eine Situation gerade eben erst, also am gestrigen Tage. Und zwar bin ich dort eine Treppe abgestiegen, deren Stufen extrem tief waren. Und ich hatte, normalerweise hält man dann ja den Stock so ein bisschen locker in der Hand neben sich und hat dann die Spitze an der nächsten Stufe sozusagen, die man gehen will, dort an der Kante, sodass man richtig bequem, locker, flockig und recht elegant die Treppe runtergehen kann. Und ich bin das so gewohnt, dass man den Stock so ein bisschen mehr mittig greift. Jetzt nicht ganz in der Mitte, aber ich sag mal, da ist eben der Griff guckt ein ganzes Stück weit hinten heraus, sodass man ihn so ein bisschen wirklich locker in Waage halten kann, den Stock. Und bei dieser tiefen Treppe hatte ich das so, dass ich den Stock tatsächlich am Griff tragen musste. Und das fühlte sich für mich komisch an, weil das normalerweise gar nicht der Fall ist. Ich bin leider erst am Ende der Treppe auf die Idee gekommen, du hast ja ein Telestück, du hättest das Ding ja einfach ein Stück weiter rausziehen können, dann hätte es sich wahrscheinlich wieder genau richtig angefühlt. Das sind vielleicht so Situationen, also für sowas würde ich es dann eher nehmen. Oder falls ich mit dem Langstock irgendwie was ertasten, erfüllen muss, was einfach ein Stück weiter weg ist, dass ich dann den Teleteil nochmal rausholen kann. Oder aber, wenn ich sehr schnell laufen möchte mit meinem Langstock, vielleicht weiß ich einfach, ich kann hier laufen, ich kenne vielleicht irgendwie eine Ecke oder weiß, hier ist jetzt relativ freie Fläche, da steht jetzt nicht viel rum und trotzdem möchte ich natürlich nicht ohne Langstock hier lang gehen. Und dann kann ich mir das Telestück einfach rausziehen, habe viel mehr vorne, dass ich viel früher gegen irgendwelche Gegenstände oder so gegenkomme und dann eben einfach schneller laufen kann. Das wären so für mich die Gründe, weswegen ich diesen Teleteil benutzen würde. Aber ich sag ja, das ist ja auch jedem seins. Gedacht ist es so, dass man den Stock wirklich zu 100% individuell anpassen kann. Zum nächsten Thema. Der Navigationsgürtel von FeelSpace. Der hat auch einige von euch interessiert. Was ich ein bisschen erschreckend fand, ist, dass dann doch eine ganze Menge von euch diesen Gürtel schon ausprobiert haben und nicht so sehr angetan waren davon und ähnliche Erlebnisse hatte, wie ich sie hatte. Ich weiß also eindeutig von Leuten, die damit sehr zufrieden waren und sind. Also von daher, dass er pauschal nichts taugt, möchte ich mal lieber nicht sagen. Ich hatte aber mit meinem Gürtel in der Tat auch sehr viele negative Erlebnisse. Ich habe ihn zuletzt immer wieder mal kalibriert, Und diese Kalibrierung hat dann vielleicht ein paar Minuten oder wenn ich dann irgendwie lang gegangen bin, vielleicht mal die ersten ein, zwei Straßen gehalten. Zack, hat sich das Ganze wieder verstellt. Das war so extrem, dass ich hier im Garten nach Absprache dann bei Fieldspace, da wurde mir dann gesagt, wenn ich die Zeit investieren wollen würde und dann wäre es ganz gut, wenn ich das Ding nochmal komplett resetten würde. Das kann man also auch. Und dann nochmal neu kalibrieren. Das ist ein Unterschied. Kalibrieren, das geht ja relativ zügig, wenn man ihn resettet und dann neu kalibriert. Das hat bei mir ewig gedauert. Ich wollte es schon fast aufgeben, hab's dann aber doch endlich hinbekommen. Er zeigte dann auch nach Norden, funktionierte alles wunderbar. Und ich habe dann die Geradeaus-G-Funktion, wollte ich dann auch ausprobieren. Und während ich diese Funktion ausprobiert habe, hat sich das Ding verstellt. Ich konnte also richtig an meinem Bauch fühlen, wie das Signal quasi auf Wanderschaft ging. Also ganz, ganz extrem. Für mich war so klar, mein Gürtel, das geht nicht. Da kann ich nicht mit arbeiten, das funktioniert so nicht. Ich habe euch erzählt, wenn man den kalibriert, würde es dann gehen. Das hatte ich auch erst so gedacht, aber bei mir hat sich wirklich herausgestellt, das war eine absolute Katastrophe. Ich erinnere mich auch, da habe ich in Buchholz gestanden, vor einer Ladentür sozusagen, habe dort gewartet. Und während ich da so warte, und ich habe wirklich nur gestanden, ich habe mich kein bisschen bewegt, hatte aber schon die Navigation an, die mich zum Bahnhof führen sollte. Und während ich da so stand, ganz ruhig, wanderte plötzlich das Signal um meinen Bauch um 90 Grad. Also das heißt, das Ding ist einfach auf Wanderschaft gegangen, während ich da stand und nichts gemacht habe. Es hat sich nichts verändert um mich herum oder sonst irgendwie. Also ich habe wirklich gedacht, da kannst du dich ja kein Stück drauf verlassen auf diesen Navigationsgürtel. Ich bin mit Fieldspace dann so übereingekommen, dass ich einen Austausch bekomme. Das heißt, ich habe meinen Gürtel dann tatsächlich an Fieldspace geschickt und dort wurde das Steuerelement dann ausgetauscht. Der komplette Gürtel wird tatsächlich nicht ausgetauscht, war auch nicht notwendig. Die Vibrationsmodule da drin funktionierten ja völlig einwandfrei. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Letzten Endes, man hat den Gürtel ja doch schon ein paar Mal getragen. Und ich würde es auch nicht wollen, dass ich jetzt weiß, ich bekomme jetzt von irgendeinem anderen den Gürtel. Wenn der da reingeschwitzt hat, muss ich auch nicht unbedingt haben. Von daher war das alles völlig in Ordnung. Das eigentliche Teil, was ja das Problem verursachte, ist das Steuerelement und das wurde ausgewechselt. Den Gürtel habe ich jetzt hier und ich habe damit eine Navigation hinter mich gebracht. Da bin ich in einen Nachbarort gegangen. Da hat er soweit gut funktioniert. Nicht perfekt, nicht 100% super, aber okay. Es war für mich okay. Wenn der so funktionieren würde wie an dem Tag, dann wäre ich schon zufrieden. Ich bin damit dann auch nochmal zu einem Freund hingelaufen hier im Ort. Da hat er sich wieder komplett vertan. Hat er wirklich die Seiten auch komplett durcheinander bekommen. Jetzt könnte man meinen, da war ich jetzt total frustriert und enttäuscht, wäre ich normalerweise auch gewesen. Ich habe dann allerdings gemerkt, als ich dann zu Hause war, habe ich dann gedacht, ich gucke mal eben, wohin er jetzt denkt, dass Norden zeigt. Und siehe da, das ging ums Grad exakt genau weiterhin. Das heißt, der Kompass darin funktionierte einwandfrei weiterhin. Das kann also hier wirklich auf der Strecke gewesen sein, dass irgendwas ihn so dermaßen aus dem Tritt gebracht hatte, dass er dann temporär nicht funktionierte. Und auch hier bin ich der Meinung, muss man unterscheiden. Wenn man diesen Navigationsgürtel benutzt, dann sollte man ihn einfach ab und zu überprüfen. Ich habe euch schon erzählt in der Folge, wie man das machen kann. Einfach den Kompass benutzen in dem Navigationsgürtel. Also die eine Taste, die oben ist in der oberen Reihe, die eben einmal kurz drücken, dass dann das Modul vibriert, das exakt nach Norden zeigt. So dreht ihr euch dann auch, dass ihr die Vibration am Bauchnabel habt. Dann habt ihr quasi Norden direkt vor euch, vor eurer Nase. Vorausgesetzt, eure Nase geht dorthin, wo euer Bauchnabel hinzeigt. Und dann holt ihr euer Smartphone raus und startet dort den Kompass und guckt, ob das Ding dann so exakt wie nur irgend möglich Richtung Norden zeigt. Das war bei mir fast aufs Grad genau der Fall und deswegen habe ich mir gesagt, okay, der Kompass prinzipiell funktioniert, alles ist in Ordnung, denn das war der große Unterschied. Das hat mein erster Gürtel überhaupt nicht hingekriegt, da war also auch wirklich dann Norden ganz woanders. Von daher gehe ich jetzt davon aus, der Gürtel funktioniert. Ich werde den natürlich jetzt noch sehr intensiv ausprobieren und testen. Nur es gibt halt wirklich Situationen, und da kann man machen, was man will, da funktionieren diese internen Kompassdinger eben nicht so vernünftig, weil irgendetwas, und wer weiß, was es sein kann, das ganze Signal komplett ablenkt. Gut, also, das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen warten. Ich wurde auch gebeten, ob ich etwas zum Akku sagen kann, von einer Hörerin, die meinte, dass sie den ausprobiert hat, den Gürtel, im Winter, und dann war der Akku sofort runter. Und das hat auch wohl irgendwie ewig gedauert, bis der dann wieder aufgeladen war. Das kann ich überhaupt nicht sagen, das muss ich auch gar nicht ausprobieren, denn ich hatte ja meinen Gürtel im tiefsten Winter mit bei extremen Minustemperaturen. Das war ja in Dresden der Fall, ich hatte den ja mit. Und der Akku war nun wirklich überhaupt gar kein Problem. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie das passieren kann. Denn gerade im Winter würde ich doch sagen, trage ich doch den Gürtel im Prinzip nicht ganz auf der Haut. Ich habe noch irgendwie ein Unterhemd oder ein T-Shirt oder sowas vielleicht ja drunter. Da kommt ja dann der Gürtel drüber und da dann vielleicht der Pullover und die Jacke noch drüber. Von daher weiß ich nicht, wie da der Akku sich so dem Winter ausgesetzt fühlen kann, dass er dann direkt gleich in die Knie geht. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Die Akkuleistung bei dem Ding ist eigentlich deutlich besser, als ich sie mir vorher vorgestellt habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn ich das Ding ein paar Stunden lang benutze, dann ist der Akku leer, und das scheint bei mir überhaupt nicht der Fall zu sein, sondern damit kann ich wirklich den kompletten Tag hindurch unterwegs sein, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege hier ein Akkuproblem. Ich habe es bisher überhaupt noch nicht geschafft, und ich habe den schon den ganzen Tag eingesetzt, dass der Akku leer gegangen ist. Der war immer noch, also das Maximalste, was ich geschafft habe, und da hatte ich ihn, glaube ich, noch nicht mal aufgeladen den Tag davor, war wirklich, dass er dann noch viertelvoll war. Also Akkuprobleme, nein, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Die Geradeaus-G-Funktion, die hängt ganz extremst mit dem Kompass zusammen, und das könnt ihr ja prüfen. Ich sag ja, Kompass in die Hand nehmen, gucken, vibriert der Gürtel an der Stelle, die exakt nach Norden zeigt. Wenn ja, alles gut, dann muss auch die Geradeaus-G-Funktion eigentlich prima funktionieren. Es sei denn, auch hier, sie wird von irgendetwas abgelenkt. Ich werde es noch ausprobieren, ob das vernünftig klappt, und werde euch dann hier sicherlich irgendwann mal eine weitere Episode über meine Erfahrungen mit dem Navigationsgürtel geben. Ich muss sagen, mittlerweile ist es bei mir gar nicht mehr so ganz extrem wichtig. Ich hatte mir ja von dem Gürtel sehr viel versprochen, und ich bin jetzt natürlich zwangsläufig sehr viel ohne den Gürtel gelaufen. Und dadurch, dass ich jetzt die Apple AirPod Pro zweite Generation mit dem Kompass drin habe und das Ganze mit Voice Vista benutze, funktioniert das ganz gut, und die GPS-Daten, die lasse ich mir mit der FieldSpace-App tatsächlich trotzdem ergeben. Das heißt, ich nehme tatsächlich gar nicht unbedingt die Navigation von Apple-Karten, sondern ich benutze einfach die FieldSpace-App, egal ob ich einen Gürtel umhabe oder nicht. Die kann man auch so benutzen. Falls ihr das noch nicht wusstet, ihr könnt kostenlos die FieldSpace-App benutzen. Ihr müsst den Gürtel dafür nicht haben. Und es ist eine natürlich für sehbehinderte und blinde Menschen optimierte, sehr gute und leicht bedienbare Fußgängernavigation. Also ruhig mal ausprobieren, auch wenn ihr den Gürtel nicht haben wollt oder nicht gebrauchen könnt oder wie auch immer. Gut, also das ist das, wie ich so die letzten Male immer so gelaufen bin. Voice Vista zusammen mit den Apple AirPod, um da die exakte Kompassfunktion auch benutzen zu können. Dann kann ich das Telefon nämlich wirklich in der Tasche drin lassen. Plus die FieldSpace App, die mir dann die Weganweisungen ein bisschen besser und detaillierter sagt. So, und damit bin ich im Moment ganz gut unterwegs. Das funktioniert hervorragend. Jetzt ist der Gürtel, wenn ich den umhabe, eigentlich nur noch so ein Zusatzding. Denn ich habe eigentlich alle Informationen, die ich so brauche, im Ohr. Ich bekomme ja mit, wenn ich jetzt irgendwo rechts abbiegen soll oder links abbiegen soll. Und der Gürtel macht ja letzten Endes auch nicht ganz viel anderes, als dann rechts oder links an mir zu zupfen. Und das ist ein ganz netter Effekt, aber ist jetzt auch nicht mehr so 100% für mich dringend erforderlich. Also ich komme mit den Apple AirPods, was das angeht, sehr gut, klar, weil die ja einen ganz fantastischen Transparenzmodus haben. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich höre um mich herum alles und bekomme trotzdem die Sprachansagen mit ins Ohr rein. Und zwar natürlich auch von der Seite durch VoiceVista, wo irgendetwas dann auch ist auf der Seite. Das funktioniert wunderbar, kann ich euch also auch empfehlen. Ihr müsst gar nicht unbedingt den Gürtel haben, einfach mal ausprobieren. Ob der Gürtel mir im Alltag dann richtig was bringt oder nur ein bisschen oder wie auch immer, das möchte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal offen lassen. Das sehen wir dann. Ich finde tatsächlich auch die Kompassfunktion und diese, gerade so für Vollblinde, die Möglichkeit, dass man irgendwie Plätze, Straßengröße oder so, geradeaus wirklich überqueren kann, die finde ich sehr nützlich und wichtig. Wenn das alles funktioniert, dann ist der Gürtel natürlich ein vernünftiges Hilfsmittel, denn das schafft uns keine App, die wir benutzen könnten. Gut, und damit haben wir das Thema, glaube ich, mit dem Navigationsgürtel hier auch abgefrühstückt. Das ist mir jetzt auch noch so eingefallen, dass da zu eben Fragen offen waren, beziehungsweise waren sie das eigentlich nicht, denn ich habe natürlich die E-Mail, war es in dem Fall, gleich beantwortet. Ich schaue mal eben in meinem Postfach nach, welche E-Mail ich noch hier in dem Irgendwasser nochmal besprechen kann. Zum Thema LPF, lebenspraktische Fähigkeiten oder Fertigkeiten, hier habe ich ja erzählt, dass es normalerweise für erwachsene Späterblindete das Training nicht finanziert gibt von der Krankenkasse oder sonst wie. Hier wurde mir von einer Hörerin mitgeteilt, dass die Einkommens- und Vermögensgrenzen deutlich hochgeschraubt wurden und es sich eventuell lohnt, bei der Eingliederungshilfe nachzufragen, dass man von dort aus das Ganze finanziert bekäme. Weitere Informationen könnte man sich vermutlich bei Blindenvereinen und Verbänden und so weiter holen. Ich muss mir das Ganze nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und wenn ich ein bisschen mehr den Kopf wieder frei habe, ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich mich mit dem Thema nochmal ein bisschen beschäftigen, weil diese ganze Geschichte mit dem LPF mich tatsächlich interessiert und wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass man da nochmal trainiert und geschult werden kann, ich denke schon, das kann durchaus noch was bringen und helfen. Es gibt sicherlich nicht alles Mögliche, was ich jetzt unbedingt noch lernen muss, aber das ein oder andere ein bisschen zu optimieren und dass man so im Alltag einfach nochmal ein bisschen flüssiger klarkommt und ein bisschen besser werden kann, Handgriffe einem leichter fallen und so weiter und so fort. Ich glaube, schaden würde das sicherlich nicht. So viel also zu dem LPF. Jetzt lasst mich mal überlegen, komme ich noch von alleine drauf, was noch war? Ich denke, ich gucke lieber nochmal in die Nachricht hinein, damit ich kein Thema vergesse. Zum Thema Magnettafeln. Hier habe ich eine Nachricht bekommen, wo dann mitgeteilt wurde, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit Klettband zu arbeiten. Ich weiß nicht, stell mir irgendwie ein Stückchen Stoff oder irgendwie was vor, wo Klettband gut dran festhaftet. Und das Klettband hätte natürlich den großen Vorteil, dass man sich noch besser zurechtschneiden kann. Denn letzten Endes ist das ja alles Stoff, das heißt, das kann ich einfach mit einer normalen Schere schneiden. Ich persönlich weiß nicht, ob ich das schöner finde. Kann ich nicht sagen, ich habe es nicht benutzt. Ich bin mit meinen Magnettafeln offen gestanden recht zufrieden und auch hier habe ich ja durchaus die Möglichkeit, zumindest die Magnetstreifen, die ich habe, die sind ja auf Rolle, mit einer normalen Haushaltsschere ebenfalls zu schneiden. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Ich finde es irgendwie ein bisschen schicker, ein bisschen eleganter. Das kann aber, wie gesagt, auch daran liegen, dass ich mit Klettband, was das jedenfalls angeht, nicht gearbeitet habe bisher. Ich habe hier reichlich an Klettverschlüssen, also Klettklebepads, Klettband und Klettflächen und alles Mögliche da. Das ist nicht das Problem. Das benutze ich hier ja bei Blinzeln für verschiedene andere Dinge, weil das einfach dann ein bisschen eleganter benutzbar wird. Ob ich das dafür benutzen wollen würde, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr das selber besser findet und meint, ja, das wäre doch eigentlich das Optimum und würdet das gerne benutzen, wisst aber nicht so richtig, wie ihr da rankommen könnt, meldet euch bei mir, gucke ich auch da nochmal. Ich habe ja mit den Magnettafeln, bin ich auch bei Null angefangen und habe uns dann das so zusammengesucht, dass ich so ein komplettes Set immer zusammenstellen kann, größenabhängig und so weiter. Das Ganze kann ich mit Klett sicherlich auch hinbekommen. Also einfach melden, wenn da irgendwie was ist. Gut, dann habe ich von einer Hörerin mitbekommen, weil ich ja gesagt hatte, da ging es um die Panzerketten und das Portemonnaie, dass wenn man jetzt ein Portemonnaie hätte, wo jetzt keine Öse dran ist, dass ich die Kette irgendwo befestigen kann, könnte man eventuell einen starken Neodym-Magneten nehmen. Ich habe hier welche mit einem Loch drin, dann könnte man das irgendwie daran befestigen und so beispielsweise, wenn man Münzen im Portemonnaie hat, wahrscheinlich den Magnet dann da oder einfach ein Gegenstück nochmal als Neodym-Magneten irgendwo mit reinsetzen ins Portemonnaie. Die sind teilweise dann auch sehr flach, kann man in unterschiedlichen Stärken und Größen kriegen. Und dann würde sozusagen das Portemonnaie durch einen Magneten gehalten werden an der Kette. Das würde man hinkriegen. So hatte ich euch das ja erzählt. Hörerin meinte, dann würde man die ganzen Chipkarten, die Bankomatkarten, also Kreditkarten und so weiter, sicherlich schrotten. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, warum sollte das passieren? Ich kenne das von früher her noch so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer noch so der Fall ist. Denn früher hat man das gesagt, weil die Dinger hinten einen Magnetstreifen drauf hatten. Dass der natürlich mit dem Magneten nichts machen kann, das kann man sich denken. Letzten Endes so haben früher alle Tonbänder und Kassettenrekorder und so weiter funktioniert. Das Magnet dran lang gegangen, dann waren die Kassetten gelöscht. Und nichts anderes wäre passiert, wenn ich einen Magnetstreifen auf einer Kreditkarte oder so hätte. Aber das ist ja längst nicht mehr der Fall. Also ich denke mal, auch ihr habt längst keine Karten mehr im Portemonnaie, die noch mit einem Magnetstreifen arbeiten. Und diese EMV-Chips da drinnen, die können Magneten, normale Haushaltsmagneten ab. Die kann man magnetisch tatsächlich zerstören, aber das sind dann riesengroße Industriemagneten, diese kleinen Dinger, die man im normalen Haushalt benutzt. Da können die mit umgehen, die Dinger. Dadurch kriegt ihr sie normalerweise jedenfalls nicht kaputt. Gut, Panzerkette, da meinte die Anwenderin, ja, das könnte man auch in einer bestimmten Länge irgendwie noch gebrauchen, dass die einfach länger sind. Ich habe neue Panzerketten ausprobiert, habe meine mittlerweile auch ausgetauscht, einfach weil mir die auch ein bisschen zu kurz immer so erschienen. Das ging alles, war eigentlich nicht das Problem, aber manches Mal habe ich mir dann doch gewünscht, jetzt wäre es schön gewesen, wenn sie dann doch ein bisschen länger gewesen wäre. Und ich persönlich mag eben ganz gerne die Farbe Gelb-Gold, also so ein warmes Gold, statt einfach nur Chrom oder Silber, wie die anderen Ketten waren. Und deswegen habe ich einfach nochmal ein bisschen geguckt nach anderen Panzerketten und habe welche gefunden, die es in unterschiedlichen Farben gibt und in unterschiedlichen Längen. Ich meine, dass die kleinste 33 cm war oder aber 22, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls gab es dann noch, also die 33er gab es definitiv, dann gab es noch eine 44er und eine 66er Kette. Also alles in Zentimeter gemessen, wohlgemerkt. An beiden Seiten entsprechend solche Haken. Ja, nicht wenn ich Karabiner sage, ist immer das Problem, dass ihr bestimmte Vorstellungen habt, wie ein Karabinerhaken aussieht. Dies ist einfach nur so ein Haken im Prinzip, der nach innen einklappen kann und dann kann man das überall festmachen. Diese Ketten in unterschiedlichen Längen gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Einmal in Silber, sprich Chrom. Dann gibt es das Ganze in Gelbgold, die habe ich mir gegönnt, weil wie gesagt, das ist meine Lieblingsfarbe, was so Metall und so weiter angeht. Dann gibt es das Ganze in Altgold, die habe ich mir ehrlich gesagt nicht bestellt, also auch nicht angeguckt, kann ich euch nichts bisher dazu sagen. Und in Schwarz gibt es sie. Ja, und das ist etwas, das kann ich euch im Prinzip so anbieten auch. Ich werde das hoffentlich, denke ich dran, in die Blinzeln-App mit einbauen. Dann könnt ihr dort dann schauen und euch das dann nochmal heraussuchen, wenn ihr sowas haben wollt, dass ihr das dann gebrauchen könnt. Ja, auch was sie kosten und so weiter. Gut, also hier weit nochmal zu den Ketten. Das Portemonnaie wurde ich dann gefragt, ob das auch für Frauen geeignet wäre. Das könnte ja gut sein, so ein Herrenportemonnaie, dass das ja dann doch klobig ist. Also ich persönlich finde, dass dieses Portemonnaie, was ich euch dort gezeigt habe im Podcast, Panzerketten und Portemonnaie habe ich es, glaube ich, genannt, Das ist tatsächlich auch damenhaft, gerade so wegen der Farbe. Das nennt sich zwar Cognacbraun, ist aber ein sehr helles Braun. Und ich finde das sehr schick. Und das Portemonnaie, wenn man es erstmal so auspackt, ist auch sehr klein und flach. Das, was es ausbeult, ist eigentlich das, was man reintut, weil man da so viel reintun kann. Ich habe ja euch erzählt, dass ich da Personalausweis und Presseausweis und noch Führerschein und Behindertenausweis und dies und das, Wertmarke, alles mögliche rein, plus Kreditkarten, Versicherungskarten, Geldscheine, Münzen. Ist ja alles drin. Ich habe sogar Tabletten, Kopfschmerztabletten damit drin. Und dadurch wird das dann natürlich dick. So, und dann sieht es natürlich auch nicht mehr damenhaft aus. Aber das liegt ja an jedem selbst. Das Portemonnaie hat extrem viel Platz, kann man alles drin unterbringen. Wenn ihr diesen Platz benutzt, wird es natürlich auch dick und klobig. Wenn ihr den Platz nicht benutzt, dann bleibt es schön dünn und leicht und klein und dann macht sich das auch in der Damenhandtasche sicherlich gut. Schön. Und wie gesagt, der Vorteil ist, es hat einen Reißverschluss, dementsprechend eine Öse, wo ich dann eben einen Haken festmachen kann, sodass ich auch meine Panzerkette irgendwo befestigen kann. Das habe ich eben bei normalen anderen Portemonnaies meistens jedenfalls nicht. Und deswegen habe ich euch gleich das Portemonnaie so mitgezeigt und angeboten, das ich schon seit Jahrzehnten benutze. Und selten, aber wenn ich es dann mal austauschen möchte, und das war immer so, dass das alte nicht irgendwie schäbig wirklich aussah, sondern einfach nur ein bisschen alt war und ich mir gesagt habe, ach Mensch, jetzt gönnst du dir einfach mal wieder ein neues. So teuer sind sie dann ja nun wirklich nicht, dass man sich da nicht mal ein neues kaufen kann. Und ja, deswegen meine Empfehlung. Es ist ein sehr langlebiges Portemonnaie, das kann ich aus Erfahrung sagen. Es ist ein extrem flexibles Portemonnaie, wo ich ganz viel Zeugs drin unterbringen kann. Und es hat, wie gesagt, einen Reißverschluss mit der Öse dran, sodass ich dann eben auch eine Panzerkette daran befestigen kann. So, damit haben wir die Geschichte mit Magneten, Portemonnaie und Panzerketten auch erledigt. Jetzt gucke ich mal wieder in meine Nachrichten, ob ich noch mehr finde, was ich hier in diese Episode mit rein tun möchte. Noch einen schönen Spartipp. Es ging ja darum, dass ich meinte, dass man vielleicht einen Handschuh nehmen könnte und dort ein Loch reinschneiden, um dann einen Langstock vielleicht durchzustecken, weil viele ganz gerne so ein bisschen dieses taktile Gefühl besser haben wollen, wenn sie den Langstock in der Hand halten. Aber im Winter ist es nun mal sehr kalt. Da möchte ich schon Handschuhe anhaben. Und da habe ich den Tipp bekommen, man könnte sich im Baumarkt für weniges Geld, für sehr kleines Geld, einen Eiskratzer besorgen. Es gibt welche, da ist ein Handschuh drumherum. Das stimmt, die habe ich auch schon gesehen. Und dann einfach den Eiskratzer rausnehmen und den Langstock dann da durchstecken. Dann hat man für 2-3 Euro einen Handschuh mit einem Langstock, der dann durch den Handschuh durchgeht, den ich dann direkt in diesem Handschuh festhalten kann. Muss man vielleicht gucken, dass der Handschuh einigermaßen schick aussieht. Ich weiß nicht, ich habe die irgendwie mit ganz scheußlichen Mustern im Kopf gerade. Aber das könnt ihr dann ja sehen, ist sicherlich ein guter Tipp. Und vielleicht ist das ja etwas für euch. Ich habe für mich festgestellt, mir macht es nichts aus, den Langstock im Handschuh festzuhalten. Das Einzige, was mir aufgefallen war in Dresden schon, ist, dass wenn ich einen Langstock mit einem Holzgriff habe, dass der innerhalb meines Handschuhs hin und her flutscht, was zur Folge hat, dass ich ihn stärker festhalte, um ihn besser im Griff zu haben und dadurch verkrampft mir die Hand. Also mir tat wirklich dann am Nachmittag oder am Abend die Hand entsprechend weh und deswegen hatte ich mich ja gegen diesen Holzgriff entschieden. Und er wollte dann diesen gummierten oder Silikon oder was immer das ist, einen Griff, jedenfalls der Grip hat, an meinem Langstöcken dran haben. Ja, wenn ihr also einen Langstock habt mit einem Holzgriff und habt irgendwie so das Bedürfnis, ihr wollt ihn vernünftig in der Hand haben oder aber generell einfach den Langstock direkt in der Hand haben ohne Handschuh, aber im Winter ist kalt, vielleicht nützt euch der Tipp mit dem Eiskratzer tatsächlich dann was. So, und dann muss ich nochmal überlegen, irgendwas hatte ich noch an Textnachricht. Worum ging es denn da? Na, nützt nichts. Ich muss nachgucken. Ü50 sage ich nur, da ist es nicht mehr weit her mit dem Gedächtnis. Na, ich muss doch nicht nachgucken. Nee, mir ist es noch eingefallen. Das war in irgendeiner WhatsApp-Nachricht drin, ich glaube von dem Jürgen. Er meinte die Apple AirPod Pro, zweite Generation. Hier hatte ich euch erzählt, dass mir die auch die, obwohl sie so teuer sind, auch aus den Ohren rausgerutscht sind. Das ist ihm auch passiert immer. Und er hat das dann so gelöst, dass er, die haben ja so einen Stiel, der normalerweise nach unten zeigt, wo auch das Bedienelement sozusagen drin ist. Und er dreht sich quasi die Stöpsel nach oben, dass die Stiele also nach oben zeigen. Und dann klemmen diese Stiele so ein bisschen in der Ohrmuschel drin. Und dadurch rutschen die bei ihm nicht heraus. Neugierig wie ich bin, habe ich das natürlich auch prompt ausprobiert und würde ihm insofern recht geben. Das heißt, man kann die tatsächlich so ein bisschen so festklemmen und die rutschen bei weitem nicht mehr dann so heraus. Ich persönlich habe meine Lösung ja gefunden mit diesen Ohrhaken, den Silikonohrhaken. Und das kann ich auch sagen, die benutze ich seither ja nur so. Das ist wunderbar. Und ja, ist von mir eine klare Empfehlung, wenn ihr auch das Gefühl habt, naja, die Dinger sind ziemlich teuer, wenn sie mir dann rausfallen und ich muss die irgendwie unten suchen oder sie hauen mir durch den Gullideckel ab oder sie verschwinden irgendwo im Garten unterm Strauch. Die finde ich ja nie wieder. Sichert euch das einfach ein bisschen ab mit diesen Silikonohrhaken und dann habt ihr das Problem gar nicht. Die kann ich euch so, was den Alltagseinsatz betrifft, wärmstens empfehlen. Ich benutze die tatsächlich nur noch so und seither ist mir weder einer rausgefallen, noch abgehauen, noch verschwunden, noch sonst irgendetwas. Und ich habe auch ein sehr gutes, sicheres Gefühl. Ich habe mir neulich auch einen Pullover oder eine Strickjacke drüber gezogen, da ist auch ein Ohrhaken gleich so rausgezogen quasi, also samt Stöpsel einfach so vom Ohr runter. Bleibt ja nicht aus, war mir aber auch klar, dass das passieren kann, hätte ich mich sonst auch nie getraut. Aber war trotzdem überhaupt kein Problem. Dadurch, dass die beiden Ohrhaken ja mit der Silikonschnur noch verbunden waren, hing das Ding dann einfach um meinen Hals. Ich konnte das Teil einfach gleich so wieder in das Ohr reinstecken, Ohrhaken so über das Ohr drüber. Alles war wieder in Ordnung. Also, bewährter Alltagseinsatz kann ich nur sagen, ist für euch vielleicht auch eine Möglichkeit. Auch diejenigen unter euch, die sich sagen, die rutschen mir eigentlich überhaupt nicht raus, die sitzen schön fest. Denkt dran, ihr müsst nur mal durch eine Büsche kommen, durch einen Strauch, ein Ast hängt runter oder ihr denkt nicht drüber nach, wenn ihr euch tatsächlich mal eine Jacke anzieht oder ein Pullover oder was auch immer. Oder ihr bekommt eine Backpfeife oder weiß der Geier was, warum der Stöpsel dann doch mal rausgerissen, rausgezogen werden kann aus euren Ohren und dann ist er trotzdem weg. Das könnt ihr absichern, einfach indem ihr solche Haken benutzt, die ihr hinter dem Ohr sowieso verschwinden lasst. Das ist jetzt nicht so, dass die furchtbar aussehen. Man sieht natürlich schon ein bisschen. Eigentlich ist es aber nur diese weiße Silikonschnur, die im Nacken entlang läuft, die man noch sieht. Damit sind wir jetzt erstmal hier mit dieser Episode durch. Ich habe zwar noch mehr Dinge bekommen, auch Anregungen und Wünsche und so weiter. Die möchte ich tatsächlich aber in einzelne Episoden im Irgendwasser hineinstecken, weil die wirklich thematisch durchaus interessant sind. Ich kann mich da zwar schlecht als Experten hervortun, der bin ich schlicht und ergreifend nicht. Ich möchte aber trotzdem das Ding als Thema gerne im Irgendwasser haben, tu mein Möglichstes, steuere meine Gedanken dazu, wie das immer so gewohnt ist hier. Und ich denke mal, das hauen wir, wie gesagt, in eigenständige Episoden rein. Somit sind wir jetzt erstmal mit dieser allgemeinen Geschichte, was ich so an Rückmeldungen im Kopf habe, durch. Ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen. Aber meine Hoffnung ist, ich habe euch dann in jedem Fall immer geantwortet. Dann ist alles soweit okay. Das waren jetzt so ein paar Sachen, die sind mir noch so rückwirkend eingefallen, die ich hier nochmal in eine separate Irgendwasser-Episode hineinstecken wollte, wo wir so ein kleines Gemischtes drin haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem nicht gelangweilt und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, unter anderem dann, wenn es eben in diese speziellen Wünsche geht, die an mich herangetragen wurden, denen möchte ich natürlich nachgehen. Das sind eigenständige Themen, die ich wichtig finde. Und bis dahin würde ich sagen, lasst ihr es euch gut gehen. Tschüss, sagt euer König Kurt. Und nochmal ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Immer her damit. E-Mail wäre kurt.koenig@blindzellen.org. Delta-Chat, wenn ihr benutzt, kurt.koenig. Also Kord, C-O-R-D, Koenig wie König, aber mit O-E geschrieben, @, in diesem Fall delta.blinzeln.org. WhatsApp-Nachricht wäre die +49 für Deutschland, dann die 177, also 177, 4099111. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auf unseren AB zu sprechen. Das wiederum, das spare ich mir hier, das hört ihr sowieso gleich im Abspann. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.